Ich habe eigentlich eine ganz einfache Predigt, nicht sehr lang, einfach, aber es passt auch sehr gut mit, auf Basis von drei Bibelstellen. Das eine ist Stillung des Sturms und es dreht sich um Jesus. Das ist Lukas 8, 23. Also die Jünger schliefen im Boot und es kam ein Windwirbel über den See. Die Wellen überfielen sie und sie waren in große Gefahr. Da traten die Jünger zu Jesus, weckten ihn auf und sprachen: Meister, wir kommen um. Und hier, schau einfach, Jesus. Da stand Jesus auf, bedrohte den Wind und die Woge des Wassers und sie legten sich und es entstand eine Stille. Und ich glaube, dass wir lernen momentan in eine neue Weise zu sehen im Geist. So hör nicht mit deinem Verstand, sondern schau im Geist, schau Jesus und dann siehst du, wie er den Wind und die Welle bedroht und befiehlt. Und was macht er? Er behandelt sie wie eine Person. Nun, der Wind ist nicht unbedingt eine Person. Der Wind ist neutral. Sturm kann auch neutral. Es sind Mächte der Natur. Aber da hinten stehen Mächte der Finsternis. Besonders wenn du weißt, dass sie unterwegs zu den Gerasener waren, auf der anderen Seite praktisch, am Ufer, auf die andere Seite des Sees. Und Mächte der Finsternis machten sich auf. Und Jesus bedrohte den Wind wie eine Person. Und wir sind seine Braut. Er ist das Haupt, wir sind der Leib. Wir haben Vollmacht, wenn du mit Jesus dich eins machst und irgendwie aufhörst, ständig zu diskutieren, argumentieren, verstandsmäßig die Kontrolle zu nehmen über alles. Wenn du die Kontrolle nimmst über alles, hast du keine Vollmacht. Wenn du aber dich unter Jesus stellst, praktisch wie ein Teil seines Leibes, vielleicht bist du ein Finger oder ein Fuß, ein Arm, ein Mund, ja, oder Augen, ja, dann bist du Teil von ihm und du hast die gleiche Vollmacht wie Jesus. Behandle Dinge, die dir widerstehen in deinem Alltag. Hör auf, sie zu behandeln als natürliche Dinge. Depression ist nicht eine natürliche Sache. Krankheit ist nicht unbedingt eine natürliche Sache. Auch wenn du nur natürlich sehen willst, ist es natürlich. Aber wenn du Teil des Leib Christi, wenn er dein Bräutigam ist und du die Braut, dann darfst du sie als Person, als dämonische Mächte ansprechen und sie weichen. Amen. Das ist unsere Autorität in Jesus. Soweit wir mit ihm so verbunden und ich glaube, wir sind unterwegs. Ich wünsche mir das. Wir sind auch als Gemeinde die Braut Christi, nicht nur als Person, als ganze Gemeinde. Und ich wünschte mir das, dass wir mehr und mehr ganz eng mit ihm in eine erste Liebe, eine Beziehung der ersten Liebe zu ihm kommen. Und diese Beziehung macht, dass wir die Vollmacht haben, so zu befehlen wie er. Wir sehen die gleichen Dinge wie er und wir befehlen in seine Autorität, in seinen Namen durch die Kraft des Blutes Jesus. Amen. Das ist die erste Bibelstelle, aber auch will ich dazu sagen, wenn du wirklich schaust, welche Vollmacht, welche Autorität, wenn wir mit Jesus leben, sind wir gerufen zu regieren mit ihm. Wir regieren in ihm, er regiert in und durch uns. Amen. Und wir sind gerufen, in unserem Alltag sich ihm zu unterstellen, aber nicht die Elemente dieser Welt. Amen. Und der Feind muss uns fürchten. Und er muss uns mehr und mehr lernen zu fürchten. Amen. So, das ist das Erste. Und ausgehend davon, sagte Gott mir mal, einen Psalm anzuschauen, ein kurzes Psalm, heute Morgen, beziehungsweise gestern. Es ist der Psalm 128, gesegneter Hausstand. Wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit, wohl dir, du hast es gut. Dein Weib wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock drin in deinem Haus, deine Kinder wie junge Ulbäume um deinen Tisch her. Siehe, so wird gesegnet der Mann, der den Herrn fürchtet. Der Herr wird dich segnen aus Zion, dass du siehst das Glück Jerusalem dein Leben lang und siehst Kinder deiner Kindern und siehst Kinder deiner Kindern. Frieden sei über Israel. Und ein paar Gedanken über diesen Psalm. Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist für uns im Neuen Testament, der Gott Abraham, Isaac und Jakob. Oh, Halleluja. Der den Herrn fürchte und auf seine Wegen geht. Okay. Irgendwann mal haben wir eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und wir gehen mit Jesus. Und es gibt viele, die Jesus nicht kennen, die diese Entscheidung nicht getroffen haben. Und dann musst du mal sehen, welches Privileg wir haben, den Weg mit Jesus eng zu gehen. Das, was hier geschrieben ist, ist unsere Erbschaft. Es gehört uns, unsere Privileg. Das Erste, wenn wir unser Leben Jesus geben, Jesus kümmert sich um uns. Vor einiger Zeit hatten wir einen Mann, der gehört zur Gemeinde jetzt, der ist aber nicht da, jetzt. Und der hat sein Leben Jesus gegeben. Kurz danach hat er wieder Arbeit gekriegt. Und er war lange Zeit arbeitslos und so weiter. Und buff, auf einmal hat er Arbeit gekriegt. Und Jesus sagt uns das. Der Herr ist der Herr. Und jeder, der sein Leben Jesus gibt, da ist eine Wende, was passiert. Nicht nur, weil du wiedergeboren bist und weil du plötzlich anfängst, Dinge zu sehen in der unsichtbaren Welt. Mir ist diese Woche irgendwas Neues eingefallen, eine kleine Sache. In Johannes 3,3 sagt Jesus, wenn du nicht wiedergeboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Ich habe das immer so verstanden, okay, dann verstehst du das Reich Gottes nicht. Du weißt nicht, dass es ein Leben im Geist gibt. Du wirst bestimmte Dinge nicht wahrnehmen. Aber lass uns das mal so genau nehmen, wie es geschrieben ist. Wenn wir wiedergeboren sind, sind wir gerufen zu sehen. Du bist gerufen, Engel zu sehen. Du bist gerufen, Jesus zu sehen. Und das sind für mich neue Welten, solche Zeugnisse zu hören von Leuten, die sagen, ich habe einfach gejankt und gefleht, bis ich Jesus gesehen habe. Ja, und ich habe mir gedacht, das ist das Privileg von ein paar Elitentypen. Irgendwie, was weiß ich, aber Herr, ich habe übrigens eine Verheißung, eine Prophezie bekommen, am Anfang meines Christseins. You will be my messenger and you will see me. Du wirst mein Botschafter sein und du wirst mich sehen. Und da habe ich gedacht, naja, versteht ihr? Aber jetzt weiß ich, wir haben das Recht, darum zu beten. Fang an zu beten, dass du Jesus siehst. Fang an zu beten, dass du Engel siehst. Ich bin unheimlich scharf Atmosphäre, schon seit irgendwie Unterscheidung und so. Aber ich will mehr als das. Ich will nicht nur spüren im Geist, ich will das sehen. Und wenn geschrieben steht, wenn ihr nicht wiedergeboren seid, könnt ihr das Reich Gott nicht sehen. Das bedeutet, wenn ihr wiedergeboren seid, dann dürft ihr, könnt ihr, habt ihr Anrecht darauf, könnt ihr das Reich Gott sehen. Fang an, wenn du Probleme hast und da so locker da verstandsmäßig in dein Verstand, einfach nur die Worte hör mit deinem Verstand. Fang an, dich einfach zu unterstellen unter Gott, dich zu entspannen unter ihm und einfach entspannen wie ein kleines Kind zu sagen, Jesus, ich will dich sehen. Heiliger Geist, gib mir Augen, die Welt zu sehen. Gib mir Augen, meine Umgebung, meine Nachbarschaft, mein Haus, meine Wohnung zu sehen. Nicht nur zu erspüren, wo Licht und Finsternis ist, oder das zu wissen im Geist, sondern mit meinen geistlichen Augen zu sehen. Und es gibt geistliche Augen, mir ist das sehr vertraut, Dinge zu sehen im Geist. Aber man kann auch Vision mit offenen Augen haben. Amen. Und dann bist du in deiner Küche und plötzlich ist ein Engel neben dir. Amen. Und er sagt dann, was kochst du heute? Nein, nein. Das glaube ich nicht. Brauchst du heute den Thermomix oder nicht? Wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seine Wegen geht. Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit. Wohl dir, du hast es gut. Punkt. Das sind wir. Okay, und jetzt gibt es ein paar, die frustriert werden. Dein Weib wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock drinnen in deinem Haus, deine Kinder wie junge Ölbaum um deinen Tisch her. Siehe, so wird gesegnet der Mann oder die Frau, die den Herrn fürchtet. Was ist, wenn du nicht verheiratet bist? Bist du dann nicht gesegnet? Also, ich werde euch sagen, ich werde so ein bisschen aus dem Nähkasten erzählen. Und zwar, wenn ich Christ geworden bin, da war ich 28, ja. Das ist kurz oder eigentlich voll in die Torschlusspanik. Okay? Und ich habe, wenn damals man mir gesagt hätte, du wirst nicht heiraten, hätte ich gesagt, da will ich nicht mehr leben. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und dann waren das Leben war so aufregend, es war so anders. Und dann habe ich die Ehe als Familie nicht mehr so gesehen wie eine Sache, wo man ich-süchtig nur für sich nimmt, für sich Genuss hat, ja, für sich irgendwie, sondern es ist ein Auftrag. Es ist gekoppelt mit Verantwortung. Es ist nicht Spaß, Spaß, Spaß und wenn es mir nicht mehr passt, dann schicke ich den wieder weg, sondern es ist eine ernste Angelegenheit, das gekoppelt ist mit viel Verantwortung. Und es ist eigentlich eine Sendung in eine bestimmte Richtung. Und mit der Zeit habe ich mal mit Gott darüber geredet. Und ich habe gesagt, was ist eigentlich mit Ehe? Ohne große Raffgier oder sowas. Was ist mit Ehe? Und Gott hat mir nur ein Ding gesagt, was absolut die Wahrheit ist. Du wirst eine erfüllte Frau sein. Und das ist meine Antwort an die Ledige. Nicht, dass du jetzt ledig werden bleiben musst. Das ist auch nicht die Botschaft des Herrn. Sondern, dass Gott dich zusagt, ob du verheiratet bist, ob du Kinder hast oder nicht. Die Fülle des Lebens, den wir bei Gott bekommen werden, den er uns zusagt, die hängt mit unserer Berufung zusammen. Und wenn ich heute mein Leben sehe, ich schätze mehr, was ich jetzt tue, als eine Ehe. Da bin ich wahrscheinlich so ähnlich wie Paulus, der eigentlich als Pharisäer war er verheiratet, aber wir wissen nicht, vielleicht ist seine Frau gestorben oder ist sie weggegangen, wenn er Christ geworden ist, wissen wir nicht. Ich vermute, dass er Witwe war. Aber er schätzte sein Leben als Ledige und die Freiheit, das Reich Gottes zu bauen. aber das muss in uns angelegt sein, wie ein Samen. Nämlich, wenn du im Mutterleib praktisch bereitet wirst, weiß Gott schon, was er mit dir vorhat. Und dann gibt es Formen des Lebens, die einfach dich am meisten erfüllt. Und ich glaube nicht, wenn ich verheiratet wäre, dass ich so erfüllt wäre, wie ich heute bin. Und wo ich nach Frankfurt kam, 87, da hat damals mein Leiter von Jugend mit der Mission, wird das heute bestimmt sich nicht mehr erinnern, da hat er die Bibel genommen und er sagte im Büro, wirst du ein paar Dinge hören. Und ich wusste, das hat er für mich in seine stille Zeit oder er hat sich vorbereitet für ein Gespräch und so. Und er hat das für mich. Und dann hat er unter anderem aus Jesaja dieses Wort. Und damals war ich ein Haufen Elend. Ich kam nach Frankfurt, ich blickte überhaupt nicht durch. Die Mission war irgendwie am Sterben und das war alles so ein Chaos. Typisch, ja, typisch. Ich kam in der Mitte vom Sturm sozusagen an, wo Jesus nachher sagt, schweig und verstumm. Aber ich war im Sturm einfach. Und dann hat er dieses Wort, diejenige, die nicht verheiratet ist, wird mehr Kinder haben, als diejenige, die verheiratet ist. Und das ist heute die Wahrheit. Und wenn ich euch alle so sehe, ich kann echt sagen, ich liebe euch. Ich liebe meine Gemeinde. Und manche von euch kosten mir viel Mühe. Gell? Wir können ein Lied davon singen. Gell? Ja. Und vielleicht ist es so wie in einer Familie, diejenige, wo man sich am meisten Mühe macht, die liebt man fast am meisten. Man kann verzweifeln, wenn die nicht durchkommen. Aber wie sollte man sowas tragen, wenn man verheiratet ist? Dann gehören zuerst dein Mann und deine Kinder die erste Kraft. Und damit sage ich nicht, ich sehe schon manche Leute, die total grün und weiß sind, damit sage ich nicht, dass du eine Berufung heute Abend, ich mache keinen Aufruf, wer will ehelos bleiben? Nein, das würde mir nicht gebühren, ich glaube nicht, aber du sollst wissen, dass du geborgen bei Gott bist. Und in der tiefsten Stürme meines Lebens kann ich wirklich sagen, auch wenn es in der Vorbereitung zum Dienst gab es harte Strecke, ja. Aber in jeder harten Strecke, wenn ich mich überlegt habe, würde ich tauschen mit jemand anderem. Und das ist bei Jesus. Wenn du voll bei Jesus bist, auch in die harte Zeit sagst du, Gott, ich würde nicht mit jemand anderem tauschen. Und das ist, was diesem Psalm sagt. Gesegnet ist derjenige, der eng mit Gott lebt. Und dazu gehört aber im Anfang und am Ende etwas, was sehr wichtig ist. Wohl dem, der den Herrn fürchtet. Das bedeutet, dass du Gott höher stellst als Menschen. Wenn du nur Christ bist, religiös, und du lebst eigentlich nur vor Menschen, was sagt der über mich und wie denkt der über mich und ich höre, was der sagt, dann glaube ich nicht. Dann ist etwas, es heißt ja an einer anderen Stelle, dass derjenige, der Menschen fürchtet, der steht unter einem Fluch. Verflucht ist derjenige, der Mensch, der Fleisch für seinen Arm hält. Das heißt, das Fleischlich, der Mensch praktisch, die Kraft des Menschen praktisch mehr verbunden ist wie mit Gott. Gott fürchten bedeutet nicht, Angst vor Gott zu haben in negativer Weise, wie du von deinem Vater früher hattest, wenn er vielleicht gewalttätig war oder einfach seine Autorität übertreten hat und so. Das ist Machtmissbrauch. Sondern Gott fürchtet bedeutet, vor ihm zu wandeln und mehr ihm gehorsam zu sein als Menschen. Und das ist, wo der Segen kommt. Und das ist, wo eine Fülle kommt. weil du weißt, dass Gott vor dir steht und du vor ihm stehst. Elia sagte, fürwahr, so wie ich Elia heiß, vor dem ich stehe. Ja? Und ich stehe vor dem Herrn. Ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut. Aber er sagt, ich stehe vor dem Herrn. Und das ist der Ursprung auch von Fülle im Geist. Weil das ist daraus, aus dieser Gegenwart Gottes in dir und vor dir, dass du daraus praktisch die Geistesgabe ziehst. Du kannst nicht prophezeien oder ein Wort für jemand haben und so du stehst nicht unter Gott und vor Gott. Amen. Sondern es muss von Gott durch dich kommen. Du bist nur der Kanal. Und du siehst den Segen, den Gott vermittelt an Menschen. Und zufällig gebraucht er dich. Er könnte auch jemand anderen gebrauchen. Aber Vers 4, siehe, so wird gesegnet der Mann, der den Herrn fürchtet. So diese Furcht Gottes spielt eine ganz große, eine fundamentale Rolle. Vor wem stehst du? Vor wem wandelst du? Bist du nur beschäftigt mit anderen Menschen, was andere über dich denken? Sie sagen dir das und das über deine Zukunft, deine Karriere. Nee. Gesegnet ist, wer dem Herrn fürchtet. Und daraus entsteht auch eine Ruhe, weil du weißt, dass Gott dich nie fallen lassen wird. Und was ist mit unseren Herzenswünschen jetzt? Herr, also ich spreche jetzt nicht für mich, sondern für andere. Was ist, du sagst, dass wir die Fülle des Lebens haben. Aber du weißt ja, ich würde so gern verheiratet sein. Und jetzt, ich werde immer älter. Ich bin schon bald 30 und dann 40 und dann 50. Und ich bin immer noch nicht verheiratet. Ja, wir werden irgendwo mal ein Agency für Christen, Löwenpaschik, anfangen. Nein. Das kannst du machen. Okay. Also jetzt ist die ganze Kreativität hier im Gang. So entstehen auch unsere Stücke. Genau aus der gleichen Quelle. Okay. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Okay. Aber ich habe in die letzten Tage bzw. nachts eine tolle Predigt gehört von dieser Inder, Sadhu Sundar Selvarash. Und er hat etwas erzählt, was mich sehr beeindruckt. Und vielleicht wisst ihr das, aber für mich war es ein Stück neu und es ist wirklich die Realität der Bibel. Es gibt Dinge im Leben, weil wir Partner Gott sind, wo wir diskutieren können mit Gott. Und wenn du ein Case, sagt man in Englisch, ein Fall hast, ja, dann brauchst du einen Anwalt. Und was macht ein Anwalt? Der studiert den Fall und dann bringt er gute Argumente. Und schon auf dieser Welt ist es so, dass sie manchmal Fälle ganz schön die finden irgendwie im Gesetz da bestimmte Schlupflöcher und dann verdrehen die Dinge. Und bei Gott kannst du es nicht verdrehen, aber du kannst Gott gewinnen durch gute Argumente. Und das kannst du sehen bei Mose mit dem Volk Israel. Überleg dir mal, wie klug. Da sagt Gott, ich werde die alle zerstören. Und Mose kommt und sagt, aber Gott, was werden die Heiden drumherum hier sagen? Die werden sagen, der Herr vermochte die Israeliten nicht in ihrem Land zu bringen. Oh Gott. Nein, das will ich nicht. Das ist so klug, so fein. Versteht ihr? Und genauso der Sadhu Sundar Selvarak, der sagte, da war, er wurde angerufen, er war irgendwo weit weg in ein Land im Dienst, und da wurde er angerufen von, ich glaube, ein indischer Pastor, und der sagte, Sadhu, und der war ein guter Freund, sehr guter Freund von ihm, der sagte, du musst unbedingt kommen. Und so, meine Frau ist am Sterben. Sie hat einen Unfall gehabt, sie ist am Sterben, und sie hat sich gewünscht, dass du, bevor sie stirbt, dass du kommst und nochmal für sie betest, so dass sie in Ruhe gehen kann. Da war absolut keine Hoffnung mehr. Und Sadhu hat gesagt, okay, I'm coming. Gut, dann war er da. Und dann guckt er sich. Die Frau, die war offensichtlich, und die weinte, die weinte, die weinte, und die war offensichtlich, da war keine Hoffnung. Und dann guckt er seinen Freund, der Pastor, der war total fertig. Und dann war noch so ein kleiner Junge, 8 Jahre. Und Sadhu sah das und sollte für die Frau beten, damit sie stirbt. Und sagte, nee, meine ich, kann ich nicht machen. Und dann hat er angefangen, seinen Fall vor Gott praktisch auszubreiten. Hat gesagt, Gott, du siehst der kleine Junge. Wenn er keine Mutter hat, das geht nicht. Überleg dir mal, dann wird der Mann, der Pastor wird wieder heiraten. Wie wird das sein mit der zweiten Frau? Die zweite Frau wird diesen Sohn nicht so gut behandeln wie die erste. Du weißt das, wenn die dann Kinder kriegt, und dann hat er so mit Gott geredet, wenn die dann Kinder kriegt, dann wird er benachteiligt. Schau dir diesen jungen Mann an, Vater. Schau dir das Potenzial für dein Reich. Ja? Und dann schau dir der Pastor. Wie soll der Pastor seine Gemeinde noch leiten, wenn er da eine ganze Zeit am Trauer ist? Was wird aus der Gemeinde? Was wird aus deinen Kindern der Gemeinde? Und so hat er angefangen. So. Und dann Stille. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, okay, ich werde 15 Jahre hinzu. Und das hat, Sadhu hat gesagt, gib ihr, verlängere ihrem Leben von 15 plus Jahre. Und dann hat er gewartet. Und dann hat Gott gesagt, okay, ich gebe ihr noch 15 plus Jahre. Und dann ist sie wirklich auf total wunderbare Art und Weise einfach wieder zum Leben gekommen und gesund geworden und so weiter. Und 15 Jahre, das ist schon sehr lange her, 15 Jahre danach, da war ich im Gespräch mit dieser Frau und es waren ein bisschen mehr als 15 Jahre. Und sie sagt, weißt du, Sadhu, damals war ich echt nicht bereit, aber heute, ich liebe Jesus so sehr und ich wäre bereit zu sterben. Nun, sie ist nicht, glaube ich, gestorben, aber die 15 Jahre haben sie zu einer anderen Situation gebracht. Und versteht ihr, was das Gebet von jemand machen kann? Lass uns gute Argumente vor Gott haben. Okay, 3. Bibelstelle. Ich mach's kurz, soweit es geht. Ist immer gefährlich, wenn eine Predigerin oder Prediger sagt, ich mach's kurz, schnall dich an. Okay, ich guckte eigentlich auch, ich habe vergessen, etwas zu sagen. In diesem Psalm sollten wir auch die Fortsetzung mal beachten. Psalm 125. Derjenige, der den Herrn fürchtet, du wirst dich mit deiner Arbeit, mit deiner Händearbeit nähren. Wohl dir, du hast es gut. Dann kommt die Familie, dein Weib, deine Kinder. Alles toll. Okay? So praktisch zuallererst der ein, dann kommt die Frau, dann kommt die Kinder, die ganze Familie. Und die Voraussetzung ist immer, du kennst Gott und du fürchtest ihn, du liebst ihn über alles. Okay? Und das sind nicht nur Gefühle oder Emotionen, es ist Entscheidung auch. Amen? Wie in einer Ehe. Sag mir nicht, da ist keiner, der mir hier sagt, dass du jeden Morgen aufstehst und sagst, Schatz, ich liebe dich mehr als gestern. Manchmal denkst du, Schatz. Und dann aber, nein, stimmt natürlich nicht. Aber mein Vater sprach immer darüber. Er sagte, eine Ehe hilft, weil es ein Bund ist, dass man sich immer wieder neu entscheidet. Und das hält die Ehe zusammen. Amen. Okay, dann spricht der Herr über Zion. Er wird dich sehen aus Zion, dass du siehst das Glück Jerusalem. Dann sagt er sagt nicht nur, es geht nicht nur um deine Frau, um deine Kinder, um deine Familie, etc., sondern es geht auch um deine Stadt. Es ist eine Fortsetzung. Und dann siehst du Kinder deines Kinderkinder. Also praktisch, es geht um deine Familie, aber auch um deine erweiterte, die andere Generation. Du kannst jetzt schon beten für die Generation davor. Ist dir das schon aufgegangen, dass vielleicht der Segen, den du hast, der liegt dran, weil in der Generation 3, 4, 5 Generationen vor dir Leute gebetet haben für dich, für ihren Nachkommen. Ich glaube das. Ich weiß, dass ich fromme jüdische Vorfahren gehabt habe. Und da war ein, der sogar Rabbiner war. Ich weiß nicht, ob es direkt oder angeheiratet. Aber ich bin sicher, dass der Segen liegt, weil sie gebetet haben für ihre Nachkommen. Und dann steht, Frieden sei über Israel. Also Gott will, dass wir eine Quelle des Lebens sind. Es fängt mit einer Person, dann zwei Personen, dann die Kinder, Kindeskind. Es ist die Stadt und es ist das Land. Amen. Und das Gleiche, das mein dritter Punkt war einfach Abraham. Nur einfach, um das nochmal lebendig zu machen. Der Herr sagt zu Abraham, geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft, dein Vaterhaus, in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich habe genug darüber gepredigt, ihr wisst das. Es bedeutet, verlasst alles und geh abhängig von mir, weil du nicht weißt, wohin ich dich führe. Das ist das Extremste, Absoluteste, was man sich vorstellen kann. Nur Gott kann sowas verlangen. Aber was bekommst du dafür? Ich mache dich zu ein großes Volk. Er hat keinen Nachkommen, seine Frau ist alt, unfruchtbar, was weiß ich. Ist alles unmöglich. Und Gott sagt, okay, wenn du das tust, werde ich dir über alle Maße segnen. Ich werde auch dich ein großes Volk machen. Und ich werde dich segnen. Wenn Gott einem segnet, überleg dir mal, der Schöpfer des ganzen Universums, wenn er dich segnet, dir einen großen Namen machen. Ich werde dich bekannt machen. Nicht jeder wünscht sich das, aber es ist eine Ehre. Andere werden, das ganze Land wird über dich hören, dass du etwas außergewöhnlich bist und machst. Ja, und du sollst ein Segen sein. Also du sollst nicht nur für dich happy sein, sondern du sollst so happy sein, dass du gibst und andere sagen, oh Mann, was kriege ich für einen Segen, wenn ich in der Nähe dieser Person bei der Arbeit oder in der Behörde, da geht immer so ein Segen raus. Ich kann mich erinnern, als junger Christ könnte ich das nicht verstehen. Also ich habe in einer Werkstatt gearbeitet zu einer Zeit. Und irgendwann mal sagte ein Leiter zu mir, weil ich war manchmal ganz schön stinkig und hatte keinen Bock und so. Ja. Ich war ja ein junger Christ und andere waren viel länger Christ als ich. Ich war 2,5 Jahre Christ und hatte meine Höhe und Tief und so. Und dann gab ein aus Neuseeland, der hieß Peter Mountain. Ich hoffe, der hört nicht. Und genau, Kraxel-Uber war in der Werkstatt, ja. Und dann sagte mir abends mein Leiter, ich wohnte ja mit denen, da sagte er so, ja, guck mal, wenn du Kraxel-Uber siehst, dann stehen die Leute vor der Werkstatt, dann kommen die rein und sie holen nur ein Stück Holz, aber sie bleiben da. Sie kommen nicht raus. Und dann gehen die raus und ihr ganzes Gesicht ist verändert. Und was zeigt das? Dass da in dieser Holzwerkstatt ein Ort der Segen ist. Aber bei dir, ich war in der Wäscherei damals, da hat er gesagt, vor dir war die Clara. Die Clara, wenn die Clara die Wäscherei geleitet hat, dann war eine Atmosphäre des Gebets. Aber seitdem du da bist, ist das ein soziales Zentrum geworden, hat er mir gesagt. Und das stimmt ja auch. Da war immer irgendwas los und viel Geräusch und so. Aber anyway, versteht ihr, was ich meine? Ja, was wollte ich eigentlich hier sagen? Du sollst ein Segen sein. Wer will nicht ein Segen sein? Oute dich. Was musst du, um ein Segen sein? Musst du selber in Gott zufrieden sein? Je mehr Befreiung zu bekommen, innere Heilung, je mehr dein Leben voller Fülle ist, und das kannst du nicht weder bei Psychotherapie, noch bei Tabletten, noch bei Ärzten, noch bei irgendwas. Das ist bei Jesus. Nur bei Jesus findest du das. Und je mehr du zufrieden bist, je mehr dein Leben erfüllt ist, egal in welche Umstände, desto mehr kannst du diese Fülle, die in dir ist, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund rüber. Desto mehr sind alle gesegnet, die um dich herum sind. Amen. So, und das ist das, was Gott Abraham verspricht. Und dann in Vers 4 macht Abraham das. Das ist der zweite Punkt. Abraham zog aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Er macht einen Schnitt, und das haben wir gemacht als Christ. Wir haben einen Schnitt gemacht mit alles, was um uns herum war. Und je mehr du das getan hast, desto happier du geworden bist. Wir haben immer wieder zu tun mit jungen Christen, die mal kommen, mal nicht kommen. Zwischendurch fallen die wieder zurück oder sind zu faul, um Dinge anzugehen in ihrem Leben etc. Und es ist ein mühevoller Weg. Aber Abraham hörte das und er machte klare Linie. Und je mehr wir das tun, desto mehr wir happy sind. Im Moment selbst, wenn man alles verlässt, sag mir nicht, dass Abraham nicht geweint hat. Sicherlich. Ja. Aber wenn du alles aufgibst für Gott, also ich weiß einfach, es gibt so einen Trost und so eine Fülle des Lebens, weil du weißt, niemand kann das von dir verlangen, außer Gott selbst. Ich kann mich erinnern, wenn ich meinen Beruf aufgegeben habe, mein Boot hatte ich schon aufgegeben, aber mein Haus, Hund, alles. Und da war ich unterwegs nach München. Und ich wusste nicht, was mich erwartete. Und die erste Zeit war schwierig. Und trotzdem war so ein Happiness in Gott. Und das kann niemand dir geben. Das kann dich eine Ehe auch nicht geben. Diese Happiness im Gott, in ihm geborgen zu sein, zu wissen, okay Gott, ich habe dir alles gegeben, jetzt bist du für mich absolut zuständig. Ich gehöre dir. Und wenn man guckt jetzt, ich will es kurz machen, wenn man guckt, was Gott ihm gegeben hat, ich will segnen, die dich segnen, verflucht, die in dir sollen gesegnet werden, alle Geschlechter auf Erde. Okay. Es ist auch das Gleiche, es ist so eine Staffelung von Segen. Okay, Abraham ist rausgegangen, ohne Kinder. Gott hat ihm gesagt, du wirst praktisch ein Segen für die ganze Welt sein. Er ging allein mit einer Frau, die unfruchtbar war, und er hinterließ alles allein mit Lot noch seinen Neffen und so weiter. Und dann glaubte er Gott, und dann hatte er hatte Esau aus eigener Kraft und so, aber er hatte in Gott ein Nachkommen, der Sohn der Verheißung. Er hat später noch andere Kinder gehabt, okay? Aber das war nicht irgendwie so, was Gott ihm auf dem Herz gelegt hat. Aber Isaac war der Nachkomme, den Gott ihm zugesagt hat. Und er kam zu einem Zeitpunkt, wo nichts mehr möglich war. Jetzt, wenn du dir überlegst, die Staffelung einfach, wie hat sich das entwickelt? aus Abraham und sein Gehorsam ist Isaac gekommen. Isaac hat Rebekka geheiratet. Okay? Und dann haben wir also Abraham, Isaac, Jakob und die Generation entwickelte sich. Und Gott sagt, ich werde alle Nationen in dir segnen. Okay? Das allererste ist, ich werde dir ein Land geben und so. Das ist Israel. Überlegt euch mal. Wo gibt es ein Land, denn nachdem alle Leute durch die Welt praktisch verteilt worden sind und die ihre eigene Identität behalten haben, das schon an und für sich ist so ein Wunder. Wo gibt es ein Land, das wieder zurück übernatürlich sein Land bekommen hat, so wie es in der Bibel in Anfang steht? Israel 1948, entgegen alle, entgegen Krieg, entgegen alles, hat Gott das Land neu gepflanzt. Zweites Ding, sie sprechen nicht Jiddisch, sie sprechen Hebräisch. Es gibt keine einzige Nation, es gibt niemanden, der das bis jetzt geschaffen hat, außer beim Hebräisch, dass man eine Altsprache wieder zum Auferstehung bringt. Weil Altgriechisch, Altlateinisch, die gibt es als Studiumsprache, um dich zu kultivieren und so weiter. Aber Hebräisch ist wieder eine lebendige Sprache geworden. Überlegt euch mal, die Kultur ist bewahrt worden durch Jahrhunderte von Verfolgung. Das Land ist von Gott. Gott hat seine Hand drauf gelegt und bis heute. Und Israel fängt an, ein Segen für die Nation zu sein. Die Sprache ist sehr wichtig. Was wir sprechen, ist, wer wir sind. Merkt man bei meinem Deutsch. Nein. Die Sprache ist einfach wiedergegeben worden. Sie haben eine Identität. Das ist das eine. Aber dann hat Gott gesagt, alle Nationen werden gesegnet sein. Wer ist gekommen? Durch Israel. Jesus. Der Sohn Gottes. Und dadurch sind wir, die Kinder Abraham, der Leib Christi, ist ein Segen für alle Nationen, weltweit. Jetzt sind wir in 2021. Wir sind die Kinder Abraham. Der Segen eines Mannes, die Furcht Gottes eines Mannes. Und ein kleines Ding noch zum Abschluss, weil das mit uns zu tun hat. Abraham bekam Isaac und dann wurde er alt. Ich werde es jetzt nicht lesen, das ist ein paar Kapitel danach. Abraham wurde alt und dann rief er seinen Knecht und er sagt, hier, ich möchte für meinen Sohn Isaac, und das war ja sehr wichtig, der Sohn der Verheißung und der Sohn, der die Nachkommenschaft, die saubere, reine Nachkommenschaft bringen sollte. Such mir in meine Verwandte, saubere Verwandte, such mir eine Frau für meinen Sohn Isaac. Und der Knecht ging. Und er fand die Rebekka. Und er stattete Rebekka, er fand sie übernatürlich. Und er stattete Rebekka mit Stirnreif und Armreif aus Gold und so weiter. Er stattete sie mit wunderbare Geschenke, würdig eines Königin. Und Rebekka war sehr schön und sie hatte eine saubere Haltung. Sie war demütig, sie war dienend. Und der Knecht prüft sie erstmal, ob sie so ist, ob sie von guter Familie, von gutem Geschlecht ist, aber auch wie ihre Haltung ist. Und dann nimmt er sie mit. Ihr Lieben, wisst ihr, wer dieser Knecht ist? Und was das für ein Bild ist, das ganze Alte Testament ist de facto überall ein Bild für Jesus. Und Abraham ist ein Bild für den Vater. Isaac ist ein Bild für Jesus, den Sohn. Okay? Und deshalb sehen wir auch, wie der Vater bittet, also der Vater im Himmel bittet Abraham, seinen Sohn zu opfern. Und Abraham ist willig, hätte es gemacht, wenn Gott das nicht zurückgehalten hätte, hätte er seinen einzigen Sohn Isaac getötet, geopfert für Gott. So Abraham hat aus Liebe zu Gott seinen Sohn geopfert. Und Gott hat aber aus Liebe zu den Menschen seinen Sohn geopfert. Versteht ihr die umgekehrte, so du mir, so ich dir, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. Ich liebe euch. Und wer ist der Knecht? Okay, Abraham sendet den Knecht und sagt, hol mich für meinen Sohn eine Braut. Und die muss rein sein, die muss demütig, die muss dienen sein. Ja, die, die wirklich für meinen Sohn bestimmt ist. Es ist ein Bild für den Vater. Der Knecht ist der Heilige Geist. Und Jesus sagt, wenn ich sterbe, dann werde ich, und wieder aufersteht, werde ich den Vater bitten, dass er euch den Heiligen Geist sendet. Der Knecht ist wie der Heilige Geist. Und der Vater bittet den Heiligen Geist, geh auf dieser Erde und bleib bis an das Ende der Welt und hol mir meine Braut. Und er will eine reine Braut für seinen Sohn. Amen. Versteht ihr, wie Evangelisation geht nicht ohne den Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der die Braut holt und zusammentut und die Leute zieht zu Jesus, am Herzen Jesus. Amen. Und ein Ding noch, ein letztes Ding. In 1. Korinther 24, glaube ich, 1. Korinther 5, 24, oder muss ich mal gucken. 1. Korinther 11 sind diese besondere Stellen über die Frau. Und wenn man das so mit so einer gesetzlichen, trockenen, nicht im Geist, sondern im Fleisch sieht, dann kann man das nicht verstehen. Die Frau soll sich bedecken und an anderer Stelle, die Frau darf nicht lehren, darf nicht sprechen und dies und das im Gottesdienst, merkt man bei mir. Aber hier steht geschrieben, wenn die Frau prophezeit oder lehrt oder prophezeit oder beten, so soll sie sich das Haupt bedecken. Und dann wird gesagt, dass das Haupt eine Macht ist. Und es ist, dass dieses Bedeckung der Frau, man weiß es nicht, ob es eine Schleier war oder man geht davon aus, dass es eine Art war, wie die Haare gemacht worden sind, wie so ein Haarschopf, den die Frauen, wenn die Verheiratete war, haben die das gehabt. Warum haben die das gehabt? Weil die damit gezeigt haben, ich bin vergeben, ich bin verheiratet. Versteht ihr? Nun, in unserer Kultur hat das keine Bedeutung. Deshalb wäre es töricht. Also es ist gesetzlich und fleischlich einfach, wenn man das in Gemeinde verlangt oder wenn Frauen dasselbe machen. Und das ist einfach gesetzlich. Aber was ist die tiefe Bedeutung da drin? Die tiefe Bedeutung davon ist, dass die Frau, wenn sie verheiratet ist, dass sie sagt, ich bin vergeben und ich stelle mich unter meinen Mann. Und die Bibel sagt, Gott, ich nehme die Konkordant-Übersetzung, Gott ist die Herrlichkeit des Mannes und der Mann ist die Herrlichkeit der Frau. So, es gibt diese Staffelung wiederum, okay? Und praktisch, Paulus sagt, okay, wenn sie verheiratet ist, dann soll sie etwas auf dem Kopf haben, um der Engel will. Okay, ich erkläre es gleich. Jetzt im Geist gibt es weder Mann noch Frau. Wenn du das im Natürlichen siehst, in dieser Kultur, okay, aber jetzt, wenn du das im Geist siehst, gibt es weder Mann noch Frau. Aber wenn du das im Geist siehst, Jesus ist unser Bräutigam. Okay? Und wir sind, es gibt weder Mann noch Frau, aber wir müssen bedeckt sein. Wenn wir beten oder prophezeien oder dienen im Geist, es ist nötig, dass wir bedeckt sind. Wir gehören zu jemand. Wir gehören nicht uns selbst. Wir sind nicht freiwillig in der Welt. Wir gehören Jesus. Versteht ihr? Und wenn geschrieben steht, um der Engel willen, soll sie eine Bedeckung haben. Ich verstehe das so. Sie soll zeigen, dass sie eine Macht über den Kopf hat. Wer ist mein Bräutigam, mein Mann? Jesus. Aber ich muss mich Jesus unterstellen. Und dieses Ding ist so wichtig momentan, okay, wegen den Engel. Okay, die Macht, die wir auf dem Kopf haben, auch als Gemeinde, ist Jesus. Und es ist nicht nur ein Zeichen oder es ist kein Kopftuch oder so, sondern es ist in der unsichtbaren Welt eine Haltung, wo ich zeige und weiß, ich unterstelle mich Jesus. Und wenn ich mich Jesus unterstelle, habe ich Vollmacht, kann ich unterscheiden, sehe ich Dinge und ich bin total frei, weil Jesus mich beschütze. Amen. Und warum um der Engel willen? Ihr Lieben, Engel kommen auch als Engel des Lichts, beziehungsweise Engel kommen von Jesus. Und dann haben wir auch Engel des Lichts, die kommen nicht von Jesus, die kommen aus der Finsternis. Und so wie Paulus das sagt für eine Ehe in der damaligen Zeit, das war ein Teil der Kultur, im Geist stimmt das. Es gibt im Geist und im Natürlich, in einer Ehe, es gibt eine Ordnung. Wenn du nicht, dein Mann dich nicht unterordnest, bist du nicht geschützt. Aber dann darüber hinaus, im Geist, ob du Mann, Frau, ob du ledig bist oder verheiratet, wir stehen alle unter Jesus. Und wenn wir uns Jesus nicht unterordnen, dann sind wir nicht geschützt gegen Engel des Lichts. Und wir haben keine Unterscheidung. Und das ist wichtig jetzt in unserer Zeit, auch wegen dieser ganzen Verschwörungstheorie und diese ganzen Dinge. Viele Leute, auch mich erschreckt das, sogar Gemeinde, driften ab. Wenn Geist der Rebellion in Gemeinde oder bei Leuten ist, wie sollen sie unterscheiden? Sie haben keine Macht über dem Kopf. Meine Macht ist praktisch, dass ich mich unterstelle unter Jesus. Es ist kein Stück Tuch, oder, sondern dass er, also Gott, Jesus, praktisch der Vater ist die Herrlichkeit Jesu und Jesus ist unsere Herrlichkeit. Amen. Wenn du verheiratet bist, unterstelle dich dein Mann als Frau. Wenn du nicht verheiratet bist, unterstelle dich deine Autorität. Das ist deine Macht. Okay? Aber wir alle im Geist, Mann oder Frau, wir unterstellen uns Jesus um der Engel willen. Amen. Weil es gibt Engel und wir werden sie sehen. Es ist die Zeit, wo mehr und mehr übernatürlich, die übernatürliche Welt kommt uns sehr nah. Amen. Und wenn du wirklich Sehnsucht danach hast, dann bitte darum und wir werden sehen. Aber wir brauchen dann auch Unterscheidung und Schutz. Und Leute, die rebellisch sind, können sich dann täuschen. Und ich höre einfach so ein paar Geschichten irgendwie von Leuten, die echt sogar Schule übernatürlich gemacht haben und die sind abgefallen, weil die irgendwie nicht unterschieden haben und es gibt da die haarsträubendste Sache. Wenn ich irgendwie so denke, ach ja, in meine eigene Kraft, das kann ich irgendwie und so. Das ist Stolz. Du hast keine Macht auf dem Kopf, wenn du stolz bist. Macht auf dem Kopf bedeutet, Jesus ist mein Bräutigam und er ist demütig, er ist zerbrochen. Ich tue nicht die Dinge aus eigener Kraft, sondern ich tue, was er mir sagt zu tun. Ich unterstelle mich. Ja. Und schau auf das Wesen von Rebekka. Sie war demütig, sie war dienend. Und deshalb wurde sie praktisch die Frau von Isaac. Amen. Eine reine Linie im Geist. Ist das klar? Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber für mich war das echt Offenbarung heute, weil ich mich immer beschäftigt habe mit dieser Sache des Tücher, weil manchmal wird man gefragt, ja, in manche Gemeinden sind gesetzlich und die Frauen tragen Tücher und so. Aber es gibt, wenn Paulus das geschrieben hat, es gibt einen ganz tiefen Sinn da drin. Und der ist für unsere Zeit sehr wichtig.